Deutschlandfunk Kultur. Plus 1.
Willkommen, schön, dass Sie da sind hier bei Plus 1. Mein Name ist Utz Dreger und mein Plus 1 heute, verehrte Hörende, ist meine Freundin Sue. Schön, dass du da bist, Sue.
Hallo.
Sue Holder, du hast mich vor der Sendung gefragt, was ist das für eine Sendung, worum geht es bei Plus 1? Und ich kann da nur sehr weit immer antworten. Es geht ums ganze Leben, habe ich dir erzählt. Mhm. Und wir tauchen da tiefer ein. Ich kann jetzt für diese spezielle Sendung schon mal prophezeien, auch für die Hörenden da draußen sozusagen. Wir werden eine Liebesgeschichte hören. Eine Liebesgeschichte, ja? Eine ausführliche Liebesgeschichte.
Meine?
Nein, deine wird es nicht sein. Es wird eine sein, die relativ dramatisch abläuft. Und da hören wir kurz mal ein bisschen nach vorne rein.
Die Tür ging zu, ich aus dem Bett in eine Jogginghose rein, mir das Handy geschnappt. Hinter ihm her, so dass er es nicht mitbekam, habe mich hinter einer Hauswand versteckt. Und auf einmal ging mein Handy dann so und er schrieb dann in diesem Portal, ich bin da, mach auf. Und dann habe ich meine Handykamera angemacht, bin auf ihn zugegangen und als er im Eingang stand und ich stand vor ihm mit der Kamera, habe ich nur gesagt, hier wird dir keiner aufmachen.
Ich sehe ein großes Fragezeichen in deinem Gesicht.
Was ist das?
Wir werden tiefer einsteigen in diese lange Geschichte. Wir werden auch hören aus unserem Erste-Hilfe-Freundeskreis. Da geht es darum, Sachen selber zu machen mit der Unterstützung von Freundinnen und Freunden. Und wir haben natürlich wieder unsere Rubrik hier bei Plus 1, Visionäre. Alles in einer Sendung. Und auch wir beide haben ein bisschen Zeit, um miteinander zu reden. Und ich habe vor der Sendung an unseren gemeinsamen Hintergrund gedacht, den wir teilen. Wir waren Kollege und Kollegin, wir waren Nachbarn. Mhm. Wir sind sehr lange schon befreundet.
Seit 18 Jahren, glaube ich.
Ich habe mir aufgeschrieben, fast 20 Jahre. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Muss irgendwie Anfang 2000 gewesen sein. Eine Anekdote, die mir immer wieder in den Kopf kommt, wenn ich an dich denke, ist die Geschichte,
wo ich
meine Wohnungstür aufmache und du von der Polizei nach Hause gebracht wirst.
Ja.
Wir wohnten wirklich Tür an Tür und die
das
Herren...
Das passierte oft.
Herren,
nein, Quatsch.
Die Herren Beamten haben dich nach Hause gebracht. Warum eigentlich?
Ich erinnere mich daran, aber auch nicht richtig schemenhaft. Also ich weiß, ich war joggen und wollte Bargeld abholen und war in der Sparkasse, habe natürlich keinen Parkplatz gefunden und habe halt zweite Reihe geparkt. Und dann kam die Polizei und fand es gar nicht witzig und dann wurden die pampig und die fanden, dass ich pampig wurde.
Das fand ich auch.
Ja. Und ich hatte aber keinen Ausweis dabei und dann wollten sie halt meinen Ausweis haben. Offensichtlich kam ich vom Joggen. Ich habe gestunken, ich hatte Joggingklamotten an. Und dann dachte ich, das kann nicht euer Ernst sein. Dann sind sie wirklich bis an die Wohnungstür. Und das fand ich einfach wahnsinnig ärgerlich, wegen so einer Lappalie, wie zweite Reihe parken. Und
du hast das konsequent
an diese Geschichte denkst du, wenn du an uns denkst. Das ist ja witzig.
Unter anderem. Und du hast konsequent diesen Beamten dann sozusagen in einem Fort vorgetrötet, was du davon hältst, nämlich gar nichts. Und das führt mich zu einer anderen Eigenschaft, die du hast, die, glaube ich, viele Leute gerne hätten. Und zwar ist das Klartextreden. Nein.
Ach so.
Klartextreden.
Ja.
Du kannst es unheimlich gut. Ist das bei dir immer schon so gewesen oder?
Ich glaube, das hat sich schon entwickelt. Also ich war jetzt noch nie ein groß schüchterner Mensch oder schüchternes Kind, aber das hat sich, glaube ich, mehr und mehr entwickelt. Aber warum das so ist, das weiß ich nicht.
Es gab immer bei unserem Job, wir haben in einer Radioredaktion eines jungen Senders gearbeitet und da gab es immer so Feedbackrunden oder sowas und alle Leute haben immer sehr in sehr höflichen Verpackungen erzählt, was sie denken oder so. Und dann kam irgendwann es immer zu dir und mir war vorher eigentlich schon klar, dass ich gleich ein bisschen unruhig werden musste, weil du meistens sowas gesagt hast wie, ganz ehrlich, ich finde es totaler Schrott, was hier gerade läuft. Und komischerweise passiert dir dann immer nichts. Wie kannst du vielleicht auch den Menschen...
Doch. Ich kriege schon auch manchmal Kante.
Ja, aber es eskaliert nie. Alle hatten dich immer lieb und wollten auch deine Meinung weiter wissen. Keiner hat dann irgendwie gesagt, keinen Bock auf negative Energien. Wie verpackt man sowas?
Ich glaube, man muss es einfach mit einem Lächeln sagen, dass das jetzt wirklich, wirklich eine scheiß Idee ist. So. Und dann muss man es auch begründen. Einfach nur sagen, dass es scheiße ist, gilt nicht. Ich glaube, man muss es einfach gut begründen. Und ich glaube, viele freuen sich auch, weil man, wenn man direkt ist und ehrlich ist, dass es auch sehr zeitsparend ist. Und gerade auf solchen Meetings, die ja jeder kennt, die einfach nur wahnsinnig nervtötend sind und jeder muss da seinen Senf dazugeben, kann man manchmal eben auch dadurch Zeit sparen, wenn man sehr direkt ist. Und da ich auch ein sehr ungeduldiger Mensch bin, das kommt, glaube ich, dazu, das hat zu dieser Direktheit geführt.
Muss man sich so ein Image aufbauen, dass es den Leuten, die Leute das auch abkaufen? Also müssen die quasi vorgewarnt sein, was da kommt? Und wenn man sich vergaloppiert hat, einfach weitermachen oder Fehler eingestehen?
Auf jeden Fall eingestehen. Aber das klingt so, als würde ich das total strategisch machen. Das kommt ja einfach so aus mir raus.
Nee, du hast, glaube ich, viele Bewunderer, was das angeht.
Glaubst du?
Ja, weil du das mit so einer Leichtigkeit machst.
Ach, wie schön. Die können sich ja ruhig gerne mal bei mir melden. So, wie war die Frage jetzt, ob man das irgendwie, also wenn man sich vergaloppiert hat, sollte man sich auf jeden Fall entschuldigen? Das kann ich aber auch.
Also ehrlich sein,
sagen,
in alle Richtungen.
Gut, hier habe ich mich wohl ein bisschen getäuscht. Ja, auf jeden Fall.
Du kannst auf jeden Fall diese Sendung über ehrlich sein. Sehr schön, dass du hier bist.
Danke.
Du hast die Feiertage in diesem Jahr nur mit der Kernfamilie verbracht. Da waren keine Großeltern-Kategorien im Spiel.
Dieses Jahr nicht.
Ich nehme an, du kennst beides, aber das ist jetzt eher so die entspanntere Variante.
Absolut die entspanntere Variante, definitiv.
Ich persönlich hatte ein anderes Weihnachten. Das war inklusive sozusagen das Gesamtpaket, also die große
Du
Nummer.
Hast es 12 Tage ausgehalten
12 Tage
bei deinen Eltern. Also ich liebe
Eltern.
Deine Eltern, aber dass du das 12 Tage aushältst, finde ich wirklich krass.
Das bin ich aber nicht allein, der Held. Das ging wahrscheinlich zigtausenden Familien in Deutschland jetzt rund um die Feiertage so, dass einfach bestimmte Personen mit den eigenen Eltern, aber auch mit den eigenen Kindern die Tage zugebracht haben. Und da kommt es sicher auch immer wieder vor, dass Großeltern Regieanweisungen an die eigenen Kinder geben, also eigentlich so in die Elternrolle schlüpfen. Und uns interessiert, ist das jetzt eher gut oder kann da auch gehörig was schieflaufen? Sollte man das irgendwie unterbinden? Und Fragen des Lebens diskutieren wir hier bei Plus Eins mit großer Freude immer wieder mit Martin Kess bei Frag Martin. Hallo Martin.
Hallo zusammen.
Martin Kess, auch bekannt aus dem Podcast Pardiologie und ja, den machst du zusammen mit deiner Frau Charlotte Roach. Martin, du willst direkt einsteigen. Darf ich dich kurz vorher einfach nur noch fragen, wie hast du die Feiertage zugebracht? Mit dem großen oder mit dem kleinen Paket?
Mit einem ganz tollen, funktionierenden Patchwork-Paket. Mit verschiedensten Kindern, Stiefkindern, Partnern, Ex-Partnern und Großeltern, die sich fabelhaft benommen haben.
Okay, also
aber ich höre an deiner Geschichte, also die 12 Tage finde ich auch, also muss ich sagen, wow, ist das krass, das hätte ich nie im Leben in keiner Konstellation ausgehalten.
Das höre ich immer wieder.
Mit niemandem möchte man 12 Tage.
Ja, das stimmt.
So weit würde ich nicht gehen.
Es sei denn, man ist frisch verliebt, aber ansonsten möchte ich mit niemandem 12 Tage verbringen am Stück.
Kommen wir mal zu der entscheidenden Frage, auf die wir eigentlich hinaus wollen. Die Frage ist, dürfen in diesen Konstellationen, nicht nur in diesen Konstellationen, aber da kann man es sehr stark erleben, dürfen die Großeltern eigentlich Einfluss auf die Erziehung der eigenen Enkel nehmen? Und rund um die Feiertage hätte man das sehr gut erleben können.
Also ich bin ein klarer Fan von Abgrenzung und Grenzen setzen. Und wenn die Frage meint, ob die das ungefragt dürfen, dann sage ich ganz klar und entschieden nein. Ich finde, niemand darf sich in die Erziehung der Eltern einmischen. Und das gilt auch für die Großeltern. Und nur weil die Großeltern zufällig auch schon mal Kinder großgezogen haben, was oft ja auch schon sehr lange her ist, haben die auch nicht mehr Kompetenz als jeder andere, den man auf der Straße trifft. Und dem würde man auch seine Kinder nicht anvertrauen. Und von dem würde man sich auch nicht reinreden lassen.
Bist du da so straight, weil es da auch zu so einer Art Rollenvermischung kommt? Also wenn man jetzt sagt, die Großeltern erzählen meinen Kindern, was zu tun und zu lassen ist, dann erzählen sie es mir eigentlich als mich, als Erziehendem erzählen sie es ja.
Also das finde ich also ich beobachte das sowieso, dass heutzutage Kinder viel, viel länger brauchen, um sich vom Elternhaus wirklich zu lösen. Also ich finde, es gibt erwachsene Menschen in den 30ern, die aber immer noch so ganz, ganz klar festgehuckt bei den Eltern sind und denen das unglaublich wichtig ist, was die Eltern sagen und was die Eltern finden und wie die den Freund finden oder das Lebenskonstrukt. Also das finde ich erstaunlich, weil früher ging es doch darum, so schnell wie möglich unabhängig zu werden. So, und jetzt aber nochmal, das war jetzt nur der kleine Bogen zu der Frage. Ich finde das total übergriffig, weil genau wie du sagst, wenn Großeltern erziehen, dann akzeptieren sie die eigenen Kinder nicht als souveräne Personen. Dann signalisieren sie den Kindern und auch den Enkelkindern, dass sie es eigentlich besser wissen. Und ehrlich gesagt, mir fällt gar nichts ein, warum das so sein soll. Also wo diese Legitimation herkommt, ist mir völlig fremd.
Aber ist es nicht auch ein bisschen eine Illusion zu sagen, man kann das irgendwie unterbinden, weil letztendlich im Kleinen findet das ja doch auf jeden Fall irgendwie statt, oder?
Also aber bei anderen Menschen unterbindet man das ja auch, und zwar auch, finde ich, zu Recht und sehr konsequent. Und ich finde, man kann doch ganz klar sagen, stopp, hier ist eine Grenze. Und wenn die Grenze überschritten wird, dann Feierabend.
Aber wenn die Kinder bei den Großeltern sind, so für eine Woche oder so in den Ferien, dann dürfen die Großeltern schon rumerziehen, finde ich. Dann können die machen, was sie wollen.
Ja, das ist auch übrigens, das finde ich auch was tatsächlich was anderes. Das ist so diese klassische eigentlich so diese etwas kitschige Märchen-Großeltern-Mythologie. Ja. Aber da finde ich, das ist auch okay. Das können Kinder ja auch unterscheiden. Das kann man Kindern auch sagen. Und dann können Großeltern auch ihre Großelternrolle spielen, wenn die das wollen. Das ist ja übrigens auch immer die Frage. Also dieses Idealbild, was es da so gibt, dass man dann mit den Großeltern in den Wald geht und der Großvater lernt dem Kind schnitzen, das ist ja in dem, glaube ich, auch komplett unrealistisch und überholt mittlerweile. Aber ich habe auch überlegt, wo kommt es eigentlich her, dass Großeltern denken, es ist so ein Grundrecht, dass sie die Enkelkinder quasi über die verfügen können. Na, das ist ja so ganz, ganz oben, wie Artikel 3 des Grundgesetzes. Das ist wichtig, dass Großeltern, also dass Enkel ihre Großeltern sehen und umgekehrt. Mhm. Und ich finde, das grundsätzlich ist natürlich das überhaupt nicht so. Das ist nur dann so, wenn das für die Enkelkinder gut ist. Und die Funktion, die Großeltern spielen, können meines Erachtens natürlich auch andere Menschen spielen. Freunde, Nachbarn, Geschwister, was auch immer.
Aber das ist ja auch genau der Punkt, den man sich vielleicht auch nochmal klar machen muss. Die große Prägung, die kommt ja jetzt nicht aus der reinen Erziehung des Elternhauses bei Kindern, sondern die kommt ja genau aus dem Umkreis, bei Freunden, Schule, Kindergarten und vielleicht auch, weiß ich nicht, Großeltern und Freunde des Hauses. Wenn man sich das aber dann vor Augen führt, muss man dann nicht sagen, ja, dann kann ich das auch entspannter sehen?
Naja, wenn du bereit bist, das entspannt zu sehen.
Nein, ehrlich gesagt, nein.
Nein, also ich meine, ich finde wirklich, es ist einfach, wenn die Großeltern bereit sind, diese Souveränität abzugeben an die Kinder und zu sagen, jetzt seid ihr groß, ihr seid klug, das ist eure Zeit, macht ihr das, ich verstehe es nicht, ich finde es kacke, aber ich mische mich nicht ein. Wenn die bereit sind, so souverän zu agieren, dann steht dem ja auch gar nichts im Wege, aber ich kann nur jedem raten, wo die Eltern diese Grenze überschreiten und ihre erwachsenen Kinder nach wie vor in eine Kinderrolle zurückdrängen, da finde ich, da muss man einfach klar und deutlich Nein sagen. Was ja manchmal schwer ist, weil es geht ja darüber hinaus auch um Versorgung, Fürsorge, finanzielle Geschichten, Erbe etc. Das spielt ja alles mit rein und das wissen die Großeltern im Übrigen ja auch. Ne? Mhm.
Eine abschließende Frage habe ich, bevor wir ganz viele Verschreckte in der älteren Generation hinterlassen, die das jetzt gehört haben, die sagen, okay, ich darf mich jetzt überhaupt nicht mehr zu meinen Enkeln äußern. Wenn Doch. Jetzt was eklatant auffällt, dann spricht man vertrauensvoll die eigenen Kinder, also die Eltern des Kindes an, beiseite und sagt mal, wollt ihr dem Nepomuk nicht mal beibringen, wie man mit Messer und Gabeln isst oder sowas? Darf man das noch machen in so einer vertrauten Atmosphäre oder ist das auch schon zu viel?
Ja, jetzt muss ich leider diese unbefriedigende Antwort, das kommt darauf an, irgendwie geben. Ne? Ich finde ungefragt Ratschläge, auch wenn sie als Frage formuliert sind, ungefragte Ratschläge sind einfach schlecht. Die soll man sich verkneifen.
Also es ist sehr viel Fingerspitzengefühl und in der Kommunikation gefragt.
Allerdings.
Das nehmen wir doch gerne so mit. Vielen Dank, Martin.
Und ich liebe Großeltern. Sag das bitte draußen im Land.
Spread the word. Wir werden es tun. Ja?
Okay.
Mach's gut. Danke dir vielmals.
Bis nächste Woche.
Wenn Sie eine Frage haben an Martin Kess, hier bei Frag Martin, dann schicken Sie uns hier doch einfach gerne zu. Wir freuen uns über Ihre Mail und die geht dann an +1@deutschlandradio.de. Ja, und wir freuen uns auf ein Wiederhören hier bei spannenden Fragen, die mitunter ziemlich diffizil sind, hast du gemerkt, so?
Habe ich gemerkt.
Es gibt ein skurriles Erlebnis, was wir beide miteinander teilen. Das kommt so ein bisschen aus der Rubrik Wir waren jung und brauchten das Geld.
Wir waren jung und betrunken.
Ich sage nur Autohaus, Berlin, Bayern. Das sind so die drei Wörter, die vielleicht dafür wichtig sind.
Ich weiß, was du meinst.
Wir hatten einen Job in einem Berliner Autohaus. Es ist nicht so, also es ist nichts zum Angeben eigentlich, aber es war, finde ich, irgendwie bezeichnend für so eine gewisse Zeit, die wir durchlebt haben, die vielleicht viele kennen, die von großem Irrsinn geprägt war. Wir haben da moderiert.
Es war irgendein Samstag und du hast gesagt, so, lass uns das machen. Guck mal, es gibt voll viel Geld. Ich weiß nicht mehr, wie viel es war.
War nicht viel.
Es war nicht viel, aber für uns war es echt voll viel Geld. Und die Aufgabe war, es waren irgendwie auch Oktoberfestzeit und wir sollten in diesem Autohaus in Dirndl und Tracht irgendwie was moderieren, aber ich weiß nicht mehr was.
Es war irgendwie der Bayerische Tag bei einem egal, bei einem Hersteller in Berlin, genau, bei einem Autohaus in Berlin. Und ganz viele Menschen mit Plastiktüten waren gekommen und wir sollten bayerisch durch den Tag führen, auf Gewinnspiele hinweisen.
Sollten
und
wir bayerisch reden?
Du hast dann, weil du ja aus Nürnberg kommst, ich komme aus Berlin, ich konnte da nicht viel beisteuern, du hast dann da so...
Habe ich im Bayerischen Akzent? Ich kann an mich an nichts erinnern, weil mein Problem war, dass ich die ganze Nacht vorher wirklich hardcore gesoffen habe. Ich war damals ganz frisch verliebt und wie das halt manchmal so ist, war das die Nacht der Nächte und es ging um alles und man konnte auf keinen Fall irgendwo abbrechen und ich habe, glaube ich, wirklich nur eine Stunde maximal geschlafen und bin wirklich noch mit sehr viel Promille.
Und du hast es erstaunlich gut gemacht. Ich war irgendwann schockiert, weil ich bin in so einen Saal gekommen, da hast du dann im Dirndl die ganze Zeit in ein Mikrofon gefaselt. Ja, aber du hast auch wirklich nichts gesagt, was wirklich Sinn ergibt. Aber du hast ein bisschen bayerisch geredet, von wegen, ja, für dich.
Ja, grüß dich wieder. Ich kann mich nur erinnern, dass wir irgendwann festgestellt haben, dass kein Mensch zuhört, was wir sagen. Und dann haben wir einfach anderen Kram geredet,
wir beide.
Ich glaube,
das war eine Illusion, dass da kein Mensch zugehört hat.
Aber es hat keinen gestört. Und dann haben wir uns einmal unterhalten und haben irgendeinen Quatsch moderiert. Das weiß ich noch ganz genau.
Das war so ein bisschen bezeichnend für viele Sachen, die wir damals gemacht haben.
Ach, als war das schön früher.
Um die 20 waren. Und dann, muss man sagen, hat sich bei dir eigentlich eine ziemlich große Ernsthaftigkeit hergestellt, weil du hast eine Firma gegründet.
Naja, also Ernsthaftigkeit, also ich habe, was immer so ist bei mir, ich tue so, als nehme ich es ernst und dann wird es auf einmal so. Aber, und eigentlich ist es auch immer noch so, dass ich so tue, als wäre ich Unternehmerin und dass es sich dann so anfühlt. Aber
war das nicht auch so, dass du in der ersten Zeit nicht so genau wusstest, ob das Ding wirklich trägt, wie lange
ja,
es
ja,
trägt.
Klar.
Du hast zwei Kinder zu Hause, du hattest Mitarbeiter, du hast immer mehr Mitarbeiter.
Ja.
Und das war ja schon auch irgendwie jetzt nicht die Zeit, wo man einfach nur so einen Quatsch ins Mikrofon geblasselt hat.
Nee, das stimmt schon. Also wir haben die Firma gegründet vor 6 Jahren. Und man muss dazu sagen, also sind zwei andere Geschäftsführer auch dabei. Und wir hatten wirklich alle keine Ahnung und sind einfach da reingesprungen, haben gesagt, das machen wir jetzt einfach mal. Keiner von uns hat irgendwie BWL-Studium oder irgendwie irgendeinen Hintergrund mit Wissen und Kompetenz. Wir waren alles drei halt so Radionappel, die dann gesagt haben, wir machen jetzt eine Videoproduktionsfirma. Und dann haben wir angefangen und der eine Kollege, der ist wegen des Todesfalls, ist der erst später dann dazugekommen und das ist eigentlich der Einzige von uns, der so ein bisschen noch vernünftigen Blick und Kompetenz mitbringt. Und der hat dann gesagt, was macht ihr denn da? Ihr habt ja gar keine Ahnung, weil wir dann immer so, naja, wir legen so ein bisschen Geld zurück, weil dann muss man ja Steuer zahlen und so. Also total naiv, was man eigentlich in Deutschland alles machen muss, wenn du ein Unternehmen gründest. Also da gibt es so viele Bestimmungen und Regelungen. Also so, schon allein, dass du einen Feuerlöscher irgendwo haben musst, Sachen, auf die ich nie gekommen wäre. Ja? Dass Mitarbeiter dürfen nicht mit dem Rücken zur Tür sitzen. Weißt du, sowas.
Ist das so?
Ja, ist so. Wenn es brennt, musst du schnell rausrennen. Also der Mitarbeiter muss schnell rausrennen.
Und dann hattest du sozusagen auf einmal diese ganze Liste und ein Glück einen Kollegen, der dir geholfen hat, das so ein bisschen
genau. Also ich hatte Gott sei Dank kompetente Mitstreiter, die das alles halt mitgemacht haben. Ich hätte es alleine niemals geschafft, würde ich auch jetzt nicht schaffen. Aber es war schon damals so die Zeit, dass man immer gedacht hat, okay, wie lange halten wir das durch? Man konnte immer nur so gut, also Geld für 3 Monate sind da. Aber es war schon sehr von Existenzangst getränkt so. Und das war schon eine schwierige Zeit, wenn man irgendwie sehr hohe Fixkosten und Familie zu Hause hat und dann... Es ist natürlich ein Risiko.
Und gleichzeitig habt ihr aber eigentlich etwas gemacht oder macht das auch heute noch. Ihr bietet Formate an, die eigentlich von so einem leichten, ich möchte sagen fast jugendlich orientierten Lebensgefühl geprägt sind. Also
Unterhaltungsquatsch. Mit junger Zielgruppe.
Your words.
So ist es. Ja.
Ja, wie kriegt man das hin, wenn man eigentlich in so einem seriösen Korsett steckt und die Verantwortung auch noch auf den Schultern hat und dann aber irgendwie mit dem leichten Klang der Straße irgendwie irgendwas vermitteln möchte?
Na, ich glaube, das Leichte und Unterhaltende, das habe ich in, ist so Grundsetting bei mir und das Seriöse, wie gesagt, das tue ich nur so, als könnte ich das.
Okay.
Das ist eine große Improvisation jeden Tag.
Du hast aber gleichzeitig, man muss ganz ehrlich sagen, wir gehören jetzt nicht mehr zu den 20-Jährigen. Es gibt auch überhaupt kein...
Obwohl wir noch so gut aussehen.
Es gibt gar kein Problem.
Es steht die 4 vorne, ne?
Ja.
Okay.
So kann man es zusammenfassen.
Bei mir auch.
Es ist ja auch gar kein Problem, das Ganze. Aber worauf ich hinaus will, ist, du hast ganz häufig in deinen Produktionen eigentlich mit Inhalten zu tun, die für Leute, wo die 2 noch steht,
ja.
Sind.
Ja.
Ist das zunehmend schwierig oder wie kriegst du das hin?
Ja, ich finde es zunehmend schwierig und man merkt auch ganz oft so, oh krass, da bin ich ganz weit weg von.
Du hast ja auch ein DJ-Duo, was du managst.
Nicht mehr, nicht mehr.
Ah, okay.
Ich habe es sein lassen. Das habe ich festgestellt, das kann ich nicht, das lasse ich sein. Es war auch wieder so eine Sache, so einfach mal machen und so tun, als könnte man es, aber da habe ich dann festgestellt, okay, ich kann es nicht. Hier könnten wir viel Zeit sparen. das habe ich dann wieder sein lassen. Aber von denen zum Beispiel, die sind Ende 20, Anfang 30, die benutzen Wörter, die habe ich vorher wirklich noch nie irgendwo gehört. Das ist irre.
Zum Beispiel?
Das weiß ich jetzt nicht.
Okay.
Habe ich kein Beispiel.
Sue Holder ist hier heute zu Gast. Mein Plus Eins. Kann jung, kann alt, kann sein lassen. Schön, dass du da bist.
Merci.
Hier bei Plus Eins bei Deutschlandfunk Kultur hören Sie Woche für Woche eine ganz besondere Geschichte. Eine Geschichte, die wir so spannend, so mitreißend oder so besonders finden, dass wir uns einfach Zeit nehmen wollen, sie Ihnen ganz ausführlich zu erzählen. Die lange Geschichte. Die lange Geschichte mitgebracht heute hat der Autor Christian Erl. Hallo Christian.
Hallo Utz.
Gerade ins Studio hier reingekommen. Schön, dass du da bist. Christian Zu, Zu Christian.
Hallo Christian.
Hallo Zu übrigens auch. Ja, hi.
Wir beide sind hier, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, wir sind hier größtenteils ahnungslos, was die Details deiner Geschichte angeht. Ich weiß nur, es geht um eine Beziehungsgeschichte, eine Liebesgeschichte.
Korrekt. Ich lasse euch auch noch ein bisschen im Unklaren, würde ich sagen, damit sich die Geschichte richtig schön entfalten kann.
Ich darf auch noch nicht fragen, was das Besondere an der Geschichte ist.
Das Besondere an der Geschichte ist, würde ich sagen, dass sie zwar als Liebesgeschichte anfängt, aber nicht so aufhört, wie sie angefangen hat. Und es um die große Frage geht, wie viel vertraut man? Es geht um Vertrauen, es geht um den Vertrauensbruch. Und die Frage, ab wann man alles in Frage stellt, das ist die Geschichte von Tom, den ich getroffen habe. Und seiner ersten langen Beziehung, Daniel.
Oh, soll ich mal zitieren? Testament und letzter Wille. Und hier, dann kommt hier das ganze Buch.
Schöne Schrift.
Ja, viel Geschwänge, ne?
Viel was?
Viel Geschwinge, also viel Schnörkel. Es hat ja alles immer so ein bisschen was Gräfliches. Also hier oben ist sein eigenes Wappen, ja.
Oh, guck mal, da, das steht da, da stehst du, oder?
Was steht hier? Moment. Nach allem bitte ich den für mich wichtigsten und wesentlichsten Menschen meines Lebens inständig um Verzeihung. Der Mann, der mir nicht nur Heimat, Zuhause und Familie war, der Mann, den ich geliebt habe, wie ich nie zuvor geliebt habe, einen Menschen an, es ist wirklich schwer zu lesen,
an mich heranlassen.
Genau, ein Mensch an mich heranlassen zu können und den ich wohl viele Nerven, Tränen und Verletzungen gekostet habe. Ja, da hat er recht.
Ja, noch ein paar Worte zu Tom, den wir da gerade gehört haben. Der Name ist geändert, er heißt eigentlich anders. Ich kenne ihn schon ziemlich lange. Wir haben eine gemeinsame Jugend- und Schulzeit teilweise auch zusammen verbracht. Wir kommen beide aus einer sehr ländlichen Region. Und Tom ist schwul. Tom hat aber seine ersten Beziehungen erst viel, viel später, nachdem wir uns kennengelernt haben, weil man eben auf dem Land noch nicht so richtig unbefangen mit den schwulen Beziehungen umgeht.
Dieses Wort schwul wird nicht ausgesprochen. Und das fällt mir ganz, ganz oft auf.
Wann hast du es selber gemerkt?
Es war vor meinem 22. Geburtstag. Da hatte ich zum ersten Mal was mit dem Typ so einfach. Wir waren ganz viele Leute von der Schauspielschule, die irgendwie bei einer Freundin übernachtet haben und dann ist das auf einmal passiert. Und dann war in meinem Kopf auch total klar, ah, okay, so einfach ist das.
Ja, man hat ja schon gehört, Tom ist Schauspieler geworden. Bisschen widersprüchlich klingt das vielleicht, aber ich würde ihn als bodenständigen Künstlertypen bezeichnen. Also er hat erst eine Ausbildung als Bauzeichner gemacht und danach ist er dann auf die Schauspielschule gegangen, nach der Ausbildung an der Schauspielschule. Ist er dann nach Köln gezogen, da hat er verschiedene Engagements gehabt. Er hat einerseits als Model gearbeitet, er hat in verschiedenen Vorabendprogrammen Soaps gespielt und neben diesem künstlerischen, ja oft auch prekären Beruf hat er dann auch gleichzeitig noch in Architekturbüros gearbeitet und macht das heute auch noch. Und er hat jetzt eigentlich so ein bisschen das Gefühl, mit Mitte 20, es läuft richtig gut für ihn, nach dem Coming Out vor allem. Er geht im künstlerischen Arbeiten total auf und in der Liebe, da läuft es halt nur so lala.
Ich war halt schon ziemlich frustriert. Ich hatte zwei Erfolge gehabt, also jetzt als Schauspieler und auch sonst Freunde, alles super, Wohnung, mein ganzer Lebensstandard, alles immer super. Aber mit dem Privatleben, das war immer ein Problem. Und dann kam der, 3. Mai 2013.
Ja, und der, das ist der anfangs schon erwähnte Daniel, der erste Mann, den Tom seinen Eltern vorstellen wird. Und der wird im Laufe der nächsten Jahre das Leben von Tom ziemlich auf den Kopf stellen.
Das klingt ja auch schicksalshaft, wenn er sagt 3. Mai 2013.
Ja, es wird auch schicksalshaft. Im Mai 2013, da stolpert Tom in einen, ich nenne es mal, Abschleppschuppen, wo man halt noch so hingeht, wo sich Thekengestalten und einsame Herzen noch ganz gut vermischen, auch nachts um 4, 4:30 vielleicht noch. Das macht Tom eigentlich eher selten, aber er hat sich da mitschleifen lassen von einer Freundin. Er ist nicht so der Typ, der da eigentlich Leute reihenweise aufreißt oder sich anderweitig durch die Betten schlafen muss jetzt vielleicht. Wie gesagt, er wünscht sich auch eine Beziehung. Er ist privat ziemlich schüchtern, obwohl er eigentlich ja auch eine Bühnenperson ist. Er mag dieses ganze Gepose und Gebalze überhaupt nicht, dieses sich Blicke zu werfen, dieses Sehen und Gesehen werden. Und er fühlt sich auch gerade nicht besonders attraktiv. Und deswegen denkt er sich, ich bin eh wieder der, der alleine nach Hause geht. Aber an diesem Abend läuft es halt anders.
Und dann stand er auf einmal da und eine Freundin von mir sagte, hier, guck mal, das ist Daniel. Und er guckte mich an, hi. Und ich so, ach, hi, ja. Und dann knutschte der irgendwie schon mit mir. Und ich dachte, boah, was ist denn hier los? Also, wie kann mich denn einer jetzt gerade so ad hoc so gut finden, ne? Ich habe überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht, dass wir mittlerweile morgens 4 oder 4:30 hatten. Und auf jeden Fall, ich habe ihn dann mit nach Hause genommen und da blieb er. Der ist einfach nicht mehr gegangen.
Ja.
Voll schön.
Schöne Geschichte, die als One-Night-Stand anfängt. Und das denkt sich Tom auch erstmal, dass das ein klassischer One-Night-Stand ist, obwohl er da eigentlich nicht viele von hat, ne? Aber Daniel bleibt eine weitere Nacht und noch eine und noch eine und noch eine und Knall auf Fall sind die beiden zusammen. Daniel sagt schon nach der ersten Nacht, dass er Tom so ein bisschen auch an dem Abend schon verfolgt hatte, ihm hinterhergetigert ist durch die Clubs und in der Hoffnung, ihn nochmal zu treffen, weil er ihn so toll fand. Und Tom ist tatsächlich auch ein sehr, sehr gut aussehender Mann. Also wenn ich morgen aufwachen würde und aussehen würde wie der, würde ich mich auch nicht beschweren. Große Statur, wohlproportioniert, strahlend blaue Augen, strahlendes Lächeln. Die Nase kräuselt sich immer so ein bisschen, wenn er herzlich lacht. Und Daniel sieht auch ganz gut aus. Der ist zwar 2 Jahre jünger, aber schon ein bisschen ergraut. Er trägt damals einen kurzen Vollbart auf den Fotos, die ich gesehen habe. Mit so einer Lederjacke sieht das schon auch ziemlich verwegen aus und ist sehr charmant. Hat, wenn er lacht, so einen schelmischen, freundlichen Gesichtsausdruck. Und die beiden, ja, die gefallen sich einfach ganz gut, ne? Ja, und jetzt kommt das Unvermeidliche. Und was machst du so? Was man ja anfangs in solchen Tagen dann noch abarbeiten muss. Und was Tom macht, haben wir ja schon gehört. Model, Schauspieler und gleichzeitig Bauzeichner. Und Daniel ist Anwalt, Spezialgebiet Familien- und Betreuungsrecht. Der betreut zum Beispiel eine Frau, die dement ist und Hilfe braucht. Oder er vertritt Kinder bei Familienstreitigkeiten, in Scheidungsprozessen. Er hat auch zum Thema internationale Kinderrechte promoviert und steht vor dem nächsten Karrieresprung. Er arbeitet nämlich schon ab und zu am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Und das beeindruckt Tom ein bisschen.
Ich fand es ja auch immer hochspannend, ne? Also was da alles so am Europäischen Gerichtshof abgeht und auch in der Kanzlei. Er erzählt dann von Fällen, durfte natürlich nie Namen sagen und hat ja auch irgendwann Freunde von mir vertreten, durfte mir aber dann auch nie genau sagen, was es geht wegen der rechtsanwaltlichen Schweigepflicht. Ja, also er hat mich da abendelang unterhalten.
Ja, und wenn dann am Abend die Rechnung kommt und das Essen vielleicht ein bisschen teurer wird, dann zahlt Daniel. Es ist nicht so, dass Tom sich total aushalten lässt, aber Daniel verdient ja ordentlich. Das sind so die emotionalen Freuden und neben diesen emotionalen Freuden ist es natürlich manchmal auch beruflich ganz praktisch, wenn man einen Anwalt in der Familie hat. Ja, also Daniel mahnt zum Beispiel ein Unternehmen ab, als sie Fotos von Tom auf Plakatwänden entdecken und die Nutzungsrechte eigentlich abgelaufen sind. Oder er vertritt ihn bei einem Arbeitsrechtsstreit vor Gericht, sitzt dann da in Robe am Amtsgericht neben ihm. Das darf Daniel aber nicht kostenlos machen, weil Anwälte dürfen nicht kostenlos arbeiten. Es gibt Stress mit der Rechtsanwaltskammer. Und außerdem wird das Tom auch überhaupt nicht wollen. Da ist er stolz drauf, dass er unabhängig ist, auch finanziell. Und wenn die beide schon so viel arbeiten, soll das natürlich auch nicht umsonst sein. Außerdem übernimmt Daniel zum Beispiel auch kleinere Rechtsstreitigkeiten, die Familienmitglieder mal haben. Und Daniel arbeitet also genauso viel wie Tom, hat aber deutlich weniger Ausgleich, hat kaum Hobbys. Und da ist dann Tom ziemlich froh, dass dann Daniel irgendwann mal eines seiner Hobbys wieder für sich entdeckt und mal im zweiten Beziehungsjahr nicht mehr nur an Arbeit denkt.
Er hatte dann irgendwann eine Reitbeteiligung und das fand ich auch ganz super. Endlich hat er mal ein Hobby, mal was anderes als nur den stressigen Beruf. Und irgendwann konnte er dieses Pferd namens Lotta kaufen für 15.000 Euro. Ja, hab ich gedacht, mach doch, ist doch super. Ich habe keine Ahnung von Pferden, was Pferde kosten, aber 15.000 Euro scheint mir jetzt für ein Pferd angemessen.
Und dann kommt nach einer Woche oder so Daniel zu Tom an und sagt, kannst du mir das Geld leihen?
Also 15.000 Euro.
15.000 Euro, ganz schöner Batzen. Also für mich ist das immer noch viel Geld. Er sagt, ich habe mein Festgeldkonto gekündigt. Ich habe hier mindestens 15.000 Euro da drauf liegen, aber ich möchte keine Strafzinsen bei der Bank zahlen und das würde so und so viel 1.000 Euro Abzug geben, wenn ich das jetzt sofort haben will. Ich kriege das in 3 Monaten, aber bis dahin könntest du mir das leihen. Tom ist, wie gesagt, finanziell ganz gut aufgestellt, der arbeitet auch viel, der hat das Geld. Außerdem sagt Daniel, ich habe Steuernachzahlungen von der Kanzlei, Umsatzsteuervoranmeldung, ich muss gerade die Löhne zahlen, solche Sachen. Und dann leiht ihm Tom das Geld und ist sogar ein bisschen froh, dass er ihm da unter die Arme greifen kann. Ich meine, Daniel zahlt auch häufiger die teuren Essen und so. Man hilft sich halt in der Partnerschaft. Weil er ist sich ja auch sicher, dass er Daniel trauen kann. Und dieses Vertrauen, das kriegt dann wenig später, so nach ziemlich genau 3 Jahren, einen ziemlichen Riss.
Da war ich in seiner Wohnung und stehe in der Küche und auf einmal geht sein Handy auf der Anrichte und dann ploppt er so kurzes Display auf. Und da steht da eine Nachricht, deiner ist aber auch ganz schön lang und groß. Ich gucke da drauf, das Display wurde wieder schwarz, war ja nicht mein Handy, also kam ich da auch nicht wieder dran. Aber ich hatte es gelesen, es war nur ein Satz.
Ja, und dann spricht er ihn natürlich sofort drauf an, sagt mal, was war denn das für eine Nachricht? Und Daniel sagt, das ist eine alte Dating-App, ja, aber die kriege ich einfach nicht vom Handy geschmissen, die installiert sich hartnäckig wieder da drauf, ich kann damit irgendwie nicht umgehen und belässt es erstmal dabei. Und Tom legt es auch erstmal zur Seite und das lässt ihn aber nicht mehr los. Tom kennt diese ganzen Dating-Apps nicht selber, er hat sie nie genutzt und ja, die sind ja auch erst in den letzten Jahren so richtig groß geworden. Er möchte aber natürlich trotzdem wissen, ob sein Freund, mit dem er jetzt 3 Jahre zusammen ist, sich da rumtreibt. Also legt er sich ein Fake-Profil ohne Foto an.
Ich habe dann schon gemerkt, ah ja, also diese App zeigt immer die Leute, die um einen rum sind. Also bei Tinder und so ist es ja irgendwie auch, ne? Und sehe noch, bevor ich 2 Kilometer oder so vor seiner Haustüre bin, auf einmal erscheint er da mit Foto. Mit einem grünen Punkt unten online. Also war ganz klar, er ist da angemeldet und er hatte mich belogen.
Oh, aber allein, oh Gott, schon dieses, wenn man das schon macht, ne? Also wenn man so weit geht, dass man sagt, ich kann meinem Partner, meiner Partnerin so wenig vertrauen, dass ich jetzt den technischen Weg gehe, die Überführung, den Detektiv spiele, da fühlt man sich ja schon schlecht. Und dann möchte ich nicht wissen, welchen Herzschlag er hatte, als er gemerkt hat, okay, da ist er.
Er hat es aber vor allem sofort erst wieder panisch gelöscht, weil er dachte, okay, jetzt wird hier angezeigt, ich bin 2 Kilometer entfernt, wenn ich jetzt gleich bei ihm in der Wohnung bin, wird da angezeigt, ich bin 0 Meter entfernt, nicht, dass der Verdacht schöpft. Also löscht er das Fake-Profil erstmal wieder.
Warum hat er nicht direkt ihn dann darauf angesprochen? Das wäre doch eigentlich genau richtig gewesen, so hier, guck mal,
ja.
Hier bist du und hier bin ich.
Ich kann es nicht so genau sagen. Ich glaube, er möchte auch noch mehr Beweise sammeln. Er glaubt noch an die Aussage, okay. Ja, das ist eine Dating-App, die sich von meinem Handy nicht so ohne weiteres löschen lässt. Die ist irgendwie, ist eine übergriffige App, ja, die meine Daten hat. Also sammelt er noch mehr Beweise. Er stellt ihm quasi eine Falle, er legt nochmal Profile an, chattet ihn auch an. Daniel lässt das teilweise auffliegen im Sinne von, ach, das sind gefälschte Fotos, das sind Fotos, die du aus dem Internet geladen hast und blockt dann den Kontakt. Also Tom chattet natürlich unter falschem Namen mit ihm, ne? Aber Daniel bricht dann den Kontakt ab, weil er merkt so, okay, du bist ja ein Faker. Ich habe deine Fotos im Internet entdeckt, das bist gar nicht du. Und dann testet Tom aber Daniel mit Fotos von seinen Freunden, glaube ich, von einem Freund, den Daniel nicht kennt. Und sie sind sonntags morgens bei Tom wieder in der Wohnung und Daniel ist schon aufgestanden und Tom liegt unter der Bettdecke und hat das Handy unter der Bettdecke und schreibt sehr explizit, hast du Bock auf ein Sexdate? Und Daniel geht einfach sofort drauf ein und lügt Sekunden später Tom ins Gesicht. Schatz, ich muss nochmal ins Büro.
Die Tür ging zu, ich aus dem Bett in eine Jogginghose rein, mir das Handy geschnappt. Hinter ihm her, so dass er es nicht mitbekam, in die Richtung der Adresse, die ich ihm genannt hatte. Und habe mich hinter einer Hauswand versteckt. Und auf einmal ging mein Handy dann so und er schrieb dann in diesem Portal, ich bin da, mach auf. Und dann habe ich meine Handykamera angemacht, bin auf ihn zugegangen. Und als er im Eingang stand und ich stand vor ihm mit der Kamera, habe ich nur gesagt, hier bitte keiner aufmachen.
Warum denn mit Kamera? Er wollte das filmen.
Ich glaube, er wollte die Konfrontation.
Er brauchte quasi den Beweis. Aber er hat ja eh schon jetzt die ganze Zeit mit den Beweisen so lange gewartet. Also ich meine, er hat ja schon, wie Sue sagt, er hat ja schon längst
Was er sich da antut
können.
Selber irgendwie. Er kann auch schon viel früher sagen, hör mal zu, hier, was soll das?
Zweifelt er an der Stelle noch daran, dass das, also denkt er sich möglicherweise, liegt hier ein Fehler vor? Oder warum muss er das so stark beweisen?
Ich glaube, dass er schon so ein bisschen in dieser Beziehung gefangen ist. Und ganz stark das Gefühl hat, ich brauche diese Beziehung. Und andererseits auch ganz stark das Gefühl hat, Daniel braucht diese Beziehung und dass sich da ein ungünstiges Verhältnis von Abhängigkeiten entwickelt hat. Und gleichzeitig hat er, glaube ich, so ein Bild, wo er denkt, ich kann das jetzt trotzdem, dass ja eigentlich ein sehr, sehr krasser und ein relativ schamloser Betrug ist, will er das immer noch nicht wegwerfen. Weil er denkt so, ja, das kann ja mal passieren nach 3 Jahren.
So. Oder er will sich so krass konfrontieren, damit das wirklich auch wahrnimmt und sich dann besser trennen kann.
Können wir mal bitte aber zurückspringen? Ich möchte gerne in diese Situation, wir haben ja quasi beim Showdown gerade die Pausetaste gedrückt. Dann steht er vor dem mit dem Handy in der Hand. Und dann?
Daniel entgleisen die Gesichtszüge, aber nur ganz, ganz kurz. Und er fängt sich sofort wieder und sagt, ach, ich wusste sowieso, dass du das bist. Ich habe den Gag nur mitgespielt. Und Tom glaubt ihm das natürlich nicht.
Was?
Nein, er lässt ihn da stehen und sagt, verpiss dich. Und lässt ihn da stehen, geht nach Hause. Daniel folgt ihm weinend und wimmernd unter Tränen und sagt, bitte, wenn du mich verlässt, ich bring mich um. Und Tom wütet zu Hause rum, aber sie treffen sich sehr, sehr schnell schon wieder, weil er, wie ich gerade schon gesagt habe, das Gefühl hat, ich kann das jetzt nicht nach 3 Jahren einfach so wegwerfen. Ich möchte eher wissen, warum dieser Betrug überhaupt passiert ist. Und deswegen treffen sie sich gleich schon 1,5 Tage später, nachdem das aufgeflogen ist, am Montagabend in einem Café. Sie reden. Daniel kommt völlig verheult da an, hat den Wohnungsschlüssel dabei von Tom, akzeptiert also quasi die Trennung. Er hat sein Testament dabei. Er sagt, ich habe eh keine Familie, keine Freunde.
Das ist ja krass.
Ich möchte mich gerne nochmal vielleicht von deiner Familie verabschieden, wenn wir uns jetzt wirklich trennen. Und falls mir was zustoßen sollte, sollen deine Neffen bitte mein Geld kriegen? Und Tom nimmt ihn dann zurück, weil er sagt, lass uns doch mal bitte darüber reden, warum das passiert ist und nicht, dass wir uns jetzt trennen. Bisschen schnell könnte man natürlich, also könnte man meinen, dass er ihn da nimmt, aber er ist halt auch verknallt, Nein. Er hat das Gefühl, dass Daniel ihn braucht. Tom ist selber völlig überarbeitet, also er ist wegen dieser ganzen Jobs, die er so hat, auch körperlich ziemlich erschöpft. Er hat ab und zu Sehstörungen, er hat Magenkrämpfe, er hat Prozesse am Laufen, teilweise einige wegen solcher Modelfotos. Das passiert wohl häufiger im Model-Business, dass da Fotos noch weiter verwendet werden. Und Daniel ist auch seine Konstante, so ein bisschen. Ne? Deswegen verabreden sie eigentlich nur, offener miteinander zu sein. Und ansonsten ist alles wie vorher.
Also dieses kleine Intermezzo war auch in meinem Kopf ganz schnell wieder, okay, die Krise hätten wir überstanden, das macht uns stärker und ja.
Warum hat das so gut funktioniert? Also wolltest du das gerne?
Ich wollte es natürlich irgendwie halten. Ne? Ich habe noch nie eine Beziehung vorher gehabt, die so lange dauerte. Um mich rum sind nur Beziehungen. Ich war natürlich auch schon manipuliert. Also darf man nicht unterschätzen.
Ja, was er mit dieser Manipulation meint, habe ich ja eben auch schon ein bisschen angesprochen. Also der Satz, ich bringe mich um, wenn du mich verlässt, ist natürlich hochmanipulativ. Ne?
Ja.
Tom macht sich Sorgen, wer will schon... Also es ist ohnehin ja schon schwer, Schuld an einem Beziehungsende zu sein und am Tod eines anderen Menschen, eines geliebten Menschen auch, ist ja eine absolute Katastrophe. Außerdem ist Daniel, auch das ist ein Akt der Manipulation, finde ich, einerseits total zuneigungsbedürftig, verletzlich und charmant, der kann aber auch total herrisch sein. Also wenn Tom sich zum Beispiel falsch an Dinge erinnert. Beispiel, Daniel hat gesagt, meine Sekretärin ist krank wegen irgendeiner Model-Prozess-Geschichte. Und dann telefoniert er aber 2-3 Wochen später wieder mit ihr. Und dann sagt Tom, ach, geht's dir wieder besser? Und Daniel sagt, bist du dumm? Hast du mir nicht richtig zugehört? Die hatte nur eine etwas stärkere Grippe. Ne? Du kannst dir ja gar nichts mehr merken. Sagt dann auch solche Sachen wie, lass dich doch mal bitte untersuchen. Ich kenne das von der Frau, die ich betreue. Also Daniel macht ja Betreuungsfälle. Bei der hat das mit der Frühdemenz auch so angefangen. Tom denkt, ich bin total überarbeitet, ich könnte guten Urlaub vertragen. Sie fahren zum ersten Mal überhaupt gemeinsam in Urlaub auf eine griechische Insel. Tom flätzt sich entspannt eine Woche in die Sonne, liest Bücher, kann ein bisschen abschalten. Daniel hängt die ganze Zeit am Laptop und am Telefon wegen Arbeit. Er ist ja immer noch in Luxemburg auch aktiv, soll da Europäischer Gerichtshof Richter werden. Und als sie aus diesem Urlaub zurückkommen, wo man denkt so, okay, das könnte ja potenziell auch was sein, womit man eine Krise überwindet, kommt gleich der nächste Schocker.
Ein Freund von mir war hier und kommt aus dem Bad und sagt zu uns, was sind denn das für Medikamente da bei dir im Bad, Tom? Und ich sag nur, welche Medikamente? Ja, die in den Plastikröhrchen. Daniel fing direkt an zu intervenieren und meinte, ja, nee, die wären gegen seine Laktoseintoleranz. Ja, aber nee, das sind HIV-Medikamente. Steht doch drauf. Auf diesem Imprint. Irgendwie konnte der was damit anfangen. Naja, Daniel beschwichtigte das Ganze dann irgendwie und komplimentierte ihn hier raus. Das ging alles so schnell, dass ich mir auch überhaupt keine Gedanken mehr machte. Und der Urlaub, der war gerade vorbei. Wir waren am Auspacken und das Pferd, die Lotta, war während des Urlaubs getreten worden, lag jetzt auch noch in der Tierklinik. Also hier ging es drunter und drüber. Und dann diese Medikamente.
Ja, auch da wieder was, was Tom erstmal einen Tag, zwei zur Seite legt und sich erst mit der Erklärung, ich würde nicht sagen zufrieden gibt, aber sie erstmal hinnimmt. Und er kann auch nicht wieder sofort nachkontrollieren, was sind das für Pillen tatsächlich.
Die verschwinden dann, also lässt Daniel.
Die nimmt Daniel mit, ja. Genau. Aber für einen Familienbesuch, ein, zwei Wochen später, soll er Daniels Kulturbeutel nochmal mitbringen. Der liegt noch bei Tom. Wir sind ja ohnehin relativ häufig da in der Wohnung und da findet ihr wieder eine dieser grünen Pillen drin. Und dann googelt er endlich mal. Und findet natürlich sofort raus, der Freund hatte recht, das sind HIV-Medikamente. Und die werden auch nicht nur, nicht gleichzeitig noch für Laktoseintoleranz oder sowas eingesetzt. Und dann druckt er sich die ganzen Sachen schnell kurz vor der Abreise aus, bereitet sich noch auf dem Weg zum Zug hin vor. Die fahren mit der Bummelbahn zu einem Onkel von Tom, einen Familienbesuch eingeplant, das Wochenende. Und dann sitzt der Daniel da gegenüber und konfrontiert ihn mit diesen Pillen.
Ist so, Daniel, was ist das? Bitte jetzt nicht hier, sagt er nur. Nicht hier. Ich so, doch genau hier. Wir saßen da und dann hat er sich zu mir gebeugt und hat gesagt, Tom, ich bin HIV-positiv. Und da war vorbei. In mir ist alles zusammengebrochen. Nächste Station, das hält ja da Gott sei Dank alle 2-3 Minuten, hält er ja in irgendeinem Kaff. Ich so, raus hier, raus, sofort raus. Wir auf diesem Bahngleis. Erstmal habe ich mich im weiten Bogen über die Gleise übergeben. Und er saß da nur wie so ein kleines Häufchen Elend. Und ich hab nur noch mit mir selber gesprochen. Ich habe nur noch verzweifelt irgendwie versucht, das alles zu fassen. Jetzt hatten wir irgendwie schon ein paar Monate vorher dieses mit dem Fremdgehen. Und dann wusste ich ja in meinem Kopf in dem Moment auch, die ganzen Gelder stehen hier noch aus. Und dann hat er mich so lange betrogen.
Ja, man denkt, also mir wäre es vielleicht auch schon beim Fremdgehen so gegangen. Aber man, das wäre in der romantischen Komödie der Wendepunkt gewesen. Und hier wäre es bei einem Drama dann der Wendepunkt, in einem Hollywood-Drama. Aber Tom trennt sich trotzdem noch nicht. Also das ist als Außenstehender natürlich immer ein
Moment, bisschen... Moment. Das ist jetzt alles passiert und auch das Geld steht noch aus. Mhm. Diese ganzen Brüche, diese Schieflagen, die ja auch fast beim Zuhören schon echt schwer zu ertragen sind. Und aber auch selbst nach diesem Erlebnis mit dem Geständnis von Daniel, dass er HIV-positiv ist und darüber nie mit Tom gesprochen hat, geht es einfach weiter?
Naja, einfach weiter würde ich nicht sagen. Er spielt erstmal das Wochenende weiter Beziehung. Tom möchte sich damit erstmal selber auseinandersetzen. Er entblößt ihn sozusagen nicht vor den anderen, sondern er arbeitet selber noch dran, glaube ich.
Und glaubst du, dass er ihn einfach so wahnsinnig liebt? Oder
weil, wer wen?
Naja, Tom Daniel, weil er ihn nicht verlässt, wegen all der vielen Gründe, die es inzwischen gibt.
Ich glaube, dass der das mit Liebe verwechselt. Diese Abhängigkeiten, in der er sich fühlt.
Also in seiner Welt kann er eigentlich gar nicht Schluss machen. Die beiden gehören zusammen.
Das ist so mein Eindruck, ja.
Also weil sonst was passieren würde?
Weil sich sonst Daniel umbringt zum Beispiel, weil er super viele Prozesse am Laufen hat, weil er selber das Gefühl hat, ich komme überhaupt nicht mehr klar. Ich bin ja, ich habe Sehfeldstörungen, ich habe Magenkrämpfe, ich habe Schlafprobleme, ich bin dement so eventuell. Mhm. Ich brauche Daniel.
Aber der hat doch noch einen Freundeskreis, der Tom, oder nicht?
Ja.
Aber die können ihm das nicht geben, was Daniel ihm gibt.
Anscheinend nicht.
Aber eine Frage, die sich Tom wahrscheinlich gestellt hat, ist nämlich auch dann nach dem Wochenende oder während er sozusagen diese von Daniel erfahren hat, dass er HIV-positiv, was mit ihm selber ist, oder?
Ja, er macht auch sofort einen Test. Also nach diesem Wochenende, wo er die Beziehung weiter schauspielert beim Onkel, macht er dann den Test und da kommt glücklicherweise raus, dass er sich nicht infiziert hat.
Da kam bei mir erstmal wieder die Leichtigkeit so ein bisschen hoch und dann kam Rechnung.
Und jetzt geht der Albtraum weiter, könnte man sagen. In gewisser Hinsicht fängt er auch erst wirklich an, vor allem auf finanzieller Ebene. Tom kriegt Rechnungen von Versicherungen, Mobilfunkunternehmen, Kreditkartenanbietern, bei denen er nie Verträge abgeschlossen hat, also zum Beispiel einen Telekom-Vertrag. Und trotzdem ist er noch so gefangen, dass sich Daniel um diese ganzen Sachen kümmert, weil Tom keine Zeit dafür hat. Der hat seine 4 Jobs, er hat das Studium und Tom muss dann dafür ständig Gerichts- und Anwaltskosten zahlen. Und das ist natürlich so ein Punkt, wo man dann als Außenstehender vielleicht mal denkt, der nimmt den aus, der hat den unter Kontrolle und der nimmt den gnadenlos aus. Und das ist auch so, aber Tom sieht das einfach noch nicht.
Hast du das denn alles damals so live miterlebt?
Ich habe das nach dieser Geschichte, also als es rauskam, als das ganze Ausmaß der Geschichte rauskam, sagen wir so, miterlebt und mich sehr, sehr oft mit Tom getroffen.
Aber in der Zeit konntest du keine Anstöße geben? So.
In der Zeit konnte ich keine Anstöße geben. Ich habe diesen Daniel auch einmal getroffen auf einer Hochzeit, auf der wir beide eingeladen waren. Ich war da allerdings Trauzeuge. Ich habe ein paar Sätze mit dem gewechselt. Da hat er mir auch erzählt, er sei Jurist. Aber das war es auch schon. Im Gin und Tonic Nebel hat man da auch nicht viel mehr reden können. Aber diesen Anstoß, den Tom braucht, den kriegt er von seinem Onkel, bei dem sie auch am Wochenende waren, dann ein halbes Jahr später. Der Onkel hat nämlich Daniel auch was gegeben, Nachbarschaftsstreit, baurechtliches irgendwas, und da bewegt sich nichts in diesem Fall, auch seit Monaten, ein Dreivierteljahr. Und das macht den Onkel misstrauisch und der forscht nach. Und der findet, es gibt keinen Daniel W. am EuGH. Die Kanzlei gibt's nicht mehr, die Briefe kommen zurück. Wenn ich da versuche anzurufen, wird er immer nur verleugnet. Und das findet er raus und drängt dann Tom seinen Besuch auf, der sich damit auch immer noch nicht so richtig beschäftigen möchte. Er sagt aber, du wirst dir die Zeit nehmen müssen. Schau hier und hier und hier. Und dann fängt Tom mal selber an zu graben und geht den Weg quasi nach und merkt, in der Kanzlei der Angeblichen macht mir eine Architektin auf. Oder beim Europäischen Gerichtshof gibt es keinen Daniel W. Und da denkt dann endlich Tom, da stimmt was nicht. Und dann prüft er nochmal nach.
Und dann weiß ich nicht, was mit mir passierte. Ich saß plötzlich in der Bahn und war auf dem Weg zu seiner Wohnung. Da fährt man eine halbe Stunde raus. Und er hat eine Erdgeschosswohnung gehabt und dann habe ich von draußen Licht gesehen. Und dann bin ich zur anderen Seite gegangen und habe gesehen, dass er auf der Couch lag und Fernsehen guckte. Dann habe ich mein Handy genommen und habe gesagt, ich muss dich aber unbedingt treffen. Sag mir bitte, wann du wieder in Köln sein kannst. Also ich sah ihn da drin. Und da kam er zurück, nerv mich jetzt nicht, ich bin in einer wichtigen Besprechung. Und dann fiel mein Kartenhaus zusammen. Endgültig dann mal. Das war der Moment.
Und jetzt sieht auch Tom nach 4 Jahren ziemlich genau, ich bin 4 Jahre mit einem absoluten Betrüger zusammen gewesen.
Das ist ja Wahnsinn.
Oh Gott. Und dann schreibt er noch auf dem Rückweg, als er das festgestellt hat, schreibt er in der Bahn alle Leute an, die ihm einfallen, die Daniel mal namentlich erwähnt hat, Anwälte, mit denen er auch tatsächlich zusammengearbeitet hat, diverse Vermieter unter anderem auch. Und er kriegt am nächsten Tag immer die gleichen Antworten.
Da breiten dann erst stündlich und dann nachher minütlich die Infos auf mich ein, von wegen Daniel ist kein Rechtsanwalt, der ist ein Betrüger, ist horrend verschuldet, ein Hochstapler, wir haben ihn verklagt, die Staatsanwaltschaft sucht ihn seit über 10 Jahren, wegen Steuerhinterziehung auch, also da ging es nur noch los.
Ja, mehrere Vermieter haben Räumungsklage erwirkt, weil Daniel, wenn überhaupt, nur Anfangsmiete gezahlt hat und dann Monate, teilweise jahrelang nicht. Anwälte, die mit ihm zusammengearbeitet haben oder zumindest sah es so aus, haben ihn angezeigt, weil er ihren Namen gestohlen hat, ihre Briefköpfe verwendet hat.
Das erinnert mich so an Catch Me If You Can, das ist ja Wahnsinn.
Ja, aber es ist nicht so lustig. Und nee. Ich sehe den Film auch lustig. Mittlerweile mit völlig anderen Augen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Die Frau, von der Daniel es tatsächlich geschafft hat, am Amtsgericht Köln Betreuer zu werden, ist insolvent. Daniel ist kein Doktor, Daniel ist kein Anwalt und er wird auch ganz bestimmt nicht Richter am EuGH, obwohl er eine rubinrote Robe hat. Denn der hat nicht mal Jura studiert.
Wie bitte?
Wahnsinn.
Der ist Sozialarbeiter, glaube ich. Aber Tom...
Sag jetzt nicht, er hat sich immer noch nicht getrennt. Nein.
Aber er enthüllt das wieder nicht, denn es gibt ja da noch dieses Pferd, für das er Daniel 15.000 Euro geliehen hat. Und dann fährt er nochmal zu Daniel und sagt, ich brauche noch einen Darlehensvertrag für die 15.000 Euro. Den kriegt er auch tatsächlich. So eine Darlehensabrede. Und erst als er das Papier in der Hand hat, sagt er ihm, ich weiß, dass du ein Betrüger bist und für das, was du mir und meiner Familie angetan hast, wirst du mir büßen und am besten bringst du dich um. Und dann erst geht Tom zur Polizei, stellt Strafanzeige und weist sich danach direkt in die Psychiatrie ein selber. Und entlässt sich aber auch ehrlich gesagt nach ein paar Tagen wieder. Erstens helfen ihm die Beruhigungsmittel nicht darüber hinweg, dass ihn das so wahnsinnig macht, dass er 4 Jahre lang so betrogen wurde. Und zweitens kann er nicht ertragen, dass Daniel frei rumläuft. Er möchte den echt gerne in den Knast bringen. Und außerdem quellen bei ihm die Rechnungen aus dem Briefkasten.
Hätte ich den Kopf in den Sand gesteckt, würde ich heute nicht hier sitzen. Ich wäre in eine Privatinsolvenz gerutscht. Hier kamen ja über Monate an die 100 Rechnungen. Inkassoverfahren, Mahnverfahren, Gerichtsprozesse, Versicherungsgeschichten. Also hätte ich das alles laufen lassen, wäre ich ja komplett abgesoffen.
Aber was ich nicht ganz verstehe, ist, auf einmal prasselt es von allen Seiten ein und warum stellt sich das erst raus, als er anfängt nachzubohren? Ist das eine zufällige Gleichzeitigkeit in den Abläufen oder wie kommt das dazu? Dass nicht vorher auch schon Mahnungen kamen oder nicht vorher auch schon irgendein Anwalt gesagt hat, wir haben irgendwas laufen gegen diesen Daniel?
Also ich glaube, dass ein ganz beträchtlicher Teil erst auch dadurch durch Toms Arbeit später dann rausgekommen ist. Auch was das Ausmaß des Briefköpfe-Stehlens zum Beispiel angeht. Also der hat die Polizei mit Akten richtig zugeballert. Schriftproben für Betrugsfälle, Kontakte zu Eltern von Daniel besorgt, weitere Leute bewegt, Strafanzeige zu stellen, versucht das Pferd zu verkaufen. Ist deutlich weniger wert.
Ich hätte übrigens noch gedacht, dass du sagst, das Pferd existiert gar nicht.
Das Pferd existiert tatsächlich, aber es ist deutlich weniger wert als 15.000 Euro. Mhm. War auch eine Sache, für die vor Gericht viel verhandelt wurde. Das war auch eine der...
Das war ein Esel für 500 Euro. Ein
Maultier. Ja. Muss den Verkauf, auch weil Daniel es immer noch schafft, dem Gericht oder bei Gerichtsverfahren mit seinen Schriftsätzen da Knüppel zwischen die Beine zu schmeißen, muss auch erst gerichtlich durchsetzen mit Anwältin, dass er dieses Pferd verkaufen darf, weil er behauptet, es ist meins. Und Ende 2018 geht dann der Prozess endlich los. Ich habe mir fast alle Verhandlungstage angeschaut. Daniel hat am Anfang häufiger mehrseitige Manuskripte dabei gehabt, hat eine Riesenshow abgezogen, hat behauptet, er sei doch Anwalt und hätte da und da studiert und hätte hier sein Referendariat gemacht. Das Gericht muss das alles auch nochmal überprüfen, wenn der sich da zur Sache einlässt. Und es stellt sich natürlich als erneute Lüge raus. Dann versucht er Zeugen zu unterstellen, auch dem Kommissar übrigens, der dann hinterher auch sagte, dem Hauptermittelnden, dass die ja alle untereinander verbandelt seien, die kämen alle aus dem schwulen Milieu und hätten alle was miteinander und hätten sich gegen ihn verschworen. Und das Urteil lautete dann am Ende tatsächlich 7 Jahre, 9 Monate, also schon eine ganz schön beträchtliche Zeit, wegen Urkundenfälschung, gewerbsmäßigen Betrug, falschen Führen vom Anwalt und Doktortiteln.
Mhm. Hui, ist aber wirklich einiges.
Massiv, auch weil er aber auch schon vorbestraft war. Also er hatte wegen Steuerhinterziehung Sachen laufen und ich weiß nicht genau, wie das mit der Betreuungsgeschichte noch da rein verwoben ist, ehrlich gesagt.
Und sitzt er jetzt?
Er sitzt mittlerweile. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, weil es immer noch wegen Revision am Bundesgerichtshof liegt.
Und wie geht's Tom damit?
Tom ist sehr zufrieden, auch glaube ich wegen des relativ harten Urteils. Also ich habe schon den Eindruck gehabt, dass Freunde ihn eigentlich gewarnt haben und Bekannte, dass Gerichtsprozesse keine Therapie sind und dass er sich da nicht, wer weiß, was erwarten kann. Aber das verhältnismäßig harte Urteil hat schon ein bisschen was gemacht mit ihm. Und auch, also war positiv für ihn.
Und wie geht's Tom heute?
Es geht ihm ziemlich gut mittlerweile wieder, würde ich sagen. Also er kann es auch wieder ertragen, wenn jemand mit ihm flirtet. Er ist jetzt nicht so, dass er sich direkt in die nächste Beziehung gestürzt hat und er lässt das total auf sich zukommen. Ist auch nicht so, dass er sagt, ich wünsche mir das jetzt unbedingt, sondern er sagt so, irgendwann wird schon wieder einer bleiben. Ich finde, er macht das extrem gut. Er hat viel durch Arbeit zurückgewonnen. Er hört viel mehr auf seine Gefühle, weil das ist so eine Trennung, die er im Gespräch oft gemacht hat, Gedanken und Gefühle. Und ich hatte das Gefühl, dass er ist ziemlich von diesen Gedanken zugemüllt worden. Die Daniel ihm da eingepflanzt hat, sodass er auf sich selber Schlafprobleme, Magenkrämpfe, Sehfeldstörungen gar nicht mehr gehört hat. Und andererseits weiß er natürlich auch, dass ihn das immer so ein bisschen begleiten wird, weil er sich auch immer noch mit Forderungen von Unternehmen übrigens rumschlägt. Also Tom war häufiger vor Gericht als Daniel wegen irgendwelcher Zivilprozesse, weil die Telekom noch versucht, irgendwelche 400 Euro einzuklagen von ihm für einen Vertrag, den er nie gemacht hat, die dann aber im Verfahren abgetrennt wurden, um es revisionssicher zu machen. Mhm. Und er kann natürlich in ein paar Jahren auch Daniel wieder auf der Straße treffen.
Es gibt Möglichkeiten, darüber informiert zu werden, wenn er rauskommt. Muss ich dann auch tun. Also das Thema ist nicht mit den letzten 400 Euro, die gezahlt werden müssen, vorbei. Das Thema wird wieder auf mich zukommen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass ich da so dran gearbeitet habe in den letzten 2,5, 3 Jahren, um dafür gewappnet zu sein. Weil vorbei ist es nicht.
Und bei dir? Was hat die Geschichte mit dir gemacht? Weil du hast sie ja offensichtlich sehr intensiv begleitet.
Mir hat sie gezeigt, was für eine krasse Währung Vertrauen ist. Wem man alles vertraut, ungefragt, wenn mein Handwerker in meine Wohnung kommt, lasse ich mir auch nicht einen Meisterbrief von dem zeigen. Wenn mir jemand sagt, ich bin Anwalt, denke ich auch erstmal, ja, okay, ist der halt Anwalt. Warum sollte jemand sowas halt auch behaupten, einfach nur? Und dann gibt es noch so ein bisschen die Frage, warum man in sowas so lange bleibt. Und ich habe selber ein bisschen Erfahrung mit einer toxischen Beziehung gemacht und habe dementsprechend auch deswegen immer so ein bisschen nachvollziehen können, auch wenn ich glaube, dass ich so nicht hätte reingelegt werden können, aber so ein Verhaften in einer Beziehung, die eigentlich ungesund für einen ist, hat mich auch sehr berührt.
Vielen Dank, Christian. Gerne. Christian Erl hat hier sehr intim fast schon ausführlich uns die lange Geschichte erzählt. Diese Art von Geschichten, schrecklich schöne, also in jedem Fall intensive und mitreißende Geschichten aus dem Leben, die haben wir hier jeden Freitag für Sie. Das können Sie sich gerne im Kalender eintragen. Der Plus-1-Podcast, der liefert Ihnen eben lange und kurze Geschichten fürs Wochenende. Und Sie finden uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auf unserer Website unter deutschlandfunkkultur.de/plus1. Und wenn Sie selber eine Geschichte haben, die es wert ist, hier zu erzählt zu werden, schreiben Sie uns einfach eine Mail an plus1@deutschlandradio.de. Mein Plus 1 heute hier zu Holder. Freundin, Nachbarin, Ex-Kollegin und heute bist du ja
unter... Auch Ex-Nachbarin, wir wohnen nicht mehr nebeneinander.
Stimmt.
Leider eigentlich, ne?
Stimmt auch. Heute bist du aber eine Unternehmerin, Produzentin.
Ja, ja.
1000 Sasser,
ja.
Hat man manchmal den Eindruck.
Du schreibst, Sexikone bin ich.
Du schreibst auch.
Nehmen Sie und Fashion Idol.
All das. Du schreibst auch Showkonzepte.
Ja.
Und du machst aber eine Sache, mit der beschäftigst du dich auch ganz, ganz ausführlich. Und das
Nagetiere.
Podcasts.
Podcasts, richtig. Das war's. Ja.
Warum in aller Welt dreht es sich derzeit so viel um Podcasts? Und das, man muss dazu sagen, wir sind ja auch hier ein Podcast. Wir
genau.
sind ein Radioprogramm, aber wir sind auch ein Podcast.
Voll cool. Also warum, wie war die Frage? Warum, also ich alle Welt um Podcasts, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das
ja.
ist einfach eine, das ist über uns gekommen, wie eine Macht. Ich kann es dir nicht erklären.
Ja, ist es so, dass
alle denken immer, Podcast ist was wahnsinnig Besonderes, Tolles, Neues und ich werde auf komische Panels eingeladen, wo dann Menschen vor mir sitzen und mich angucken und sagen, was ist es nur, was ist dieser Podcast eigentlich? Letztendlich ist es ja einfach nur ein Audio, was man im Internet immer abrufen kann.
Und sich irgendwo anhört auf
und sich
Weg.
Einfach irgendwo anhören kann. Das ist das Tolle dran. Du kannst es dir einfach immer irgendwo anhören, wann du drauf Bock hast.
Und du bist auf verschiedene Art und Weise tätig, was Podcasts angeht. Du warst in einem der erfolgreichsten Formate Fest und Flauschig mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Genau.
Längere Zeit Sidekick und Redakteurin. Andererseits hast du Bosepark, deine Produktionsgesellschaft, die einfach Podcasts, und zwar viele von denen, herstellt.
Wir produzieren viele, ja.
Und das führt so weit, dass du zu Hause das Wort Podcast gar nicht mehr in den Mund nehmen darfst.
Ja, wir machen das so wie mit Voldemort. Wir sagen immer, du weißt schon was. Podcast ist
verboten. Steht auf dem Index.
Es nervt halt schon, finde ich, ganz schön.
Also wenn deine Familie einfach so davon belastet warst, dass du dich so sehr damit beschäftigst.
Nein, das ist jetzt übertrieben, aber es ist schon so, also ich glaube im Moment mache ich oder produziere ich 13 Podcasts. Das ist schon abartig, das ist schon sehr viel. Und es ist kein Ende in Sicht. Es werden immer mehr. Und dann kommt immer die Frage, wer soll denn das alles hören?
Ja, so, und du hast ja schon angedeutet, du bist ungern die Expertin, was
ja,
Podcasts angeht.
Ja.
Aber ich nutze die Gelegenheit, dass die Studiotür geschlossen ist und du hier nicht rauskommst. Ich frage dich jetzt, warum gibt es all diese Podcasts und wer soll die alle hören?
Also auf die Antwort auf, wer soll die alle hören, ist wie mit den Büchern. Ja, man hat ja auch nicht aufgehört, nach dem ersten Buch jetzt einfach zu schreiben. Sondern
ist das
es gibt
eine spontane
ja auch weitere.
Antwort?
Die steht hier, die habe ich mir vorhin aufgeschrieben. Es gibt ja auch unendlich viele Bücher und jeder kann sich eben seinen Podcast, seine Nische suchen und den dann hören. Ist niemand gezwungen, Podcasts zu hören. Deswegen ist die Frage dumm. Und wie war die andere Frage gleich?
Die andere Frage ist mir jetzt einfach abhanden gekommen, weil du mich mit dieser Beleidigung gespielt hast.
Ja, dann müssen wir nochmal zurückspulen und
aber
reinhören.
Was,
das kann man bei einem Podcast ja auch.
Was für Podcasts hörst du denn selber gerne?
Jetzt hast du mich aber gekriegt.
Es gibt alle möglichen Podcasts. Es gibt Coaching.
Vorhin war doch Martin Kess
True
hier, ne?
Crime.
Oder ist der in,
ja, der macht ja Kardiologie mit.
Genau. Den fand ich richtig toll, den Podcast. Das waren, da habe ich die ersten 10 Folgen gehört und da dachte ich wirklich, krass, das ist wirklich mal was anderes.
Und da geht es sehr viel um Intimität und Authentizität.
Das ist aber eigentlich, generell sollte es den Podcast um Intimität, nicht um, aber um Authentizität, ein Wort, das ich nie sagen kann.
Mhm, ich bin froh, dass ich es hinter mir habe.
Authentizität ist, glaube ich, das Wichtigste beim Podcast. Und man hat immer das Gefühl, dass du ganz nah an den Leuten, also vor allem bei diesen Laber-Podcasts, ne? Also
zwei
Jan und
Leute,
Olli, Herrengedeck, gemischtes Hack, bla bla bla. Da hat man halt das Gefühl, man ist ganz ganz nah und intim mit diesen Leuten, weil die ja meistens auch zu Hause sitzen, irgendwie in der Nase popeln und Chips essen und das von zu Hause aufnehmen. Und das hört man auch und dann denkt man, man ist mit denen befreundet, weil man die Illusion hat, okay, ich sitze daneben. Und die reden anscheinend nicht wie jetzt hier mit ganz vielen Redakteuren, ein offizielles Haus, sondern das ist wirklich eine intime Situation. Und so entsteht die Illusion, dass ich mit denen befreundet bin.
Und glaubst du, die Menschen, denen fehlt das Privatintime, dass die jetzt sozusagen sich Olli Schulz und Jan Böhmermann oder Felix Lobrecht
die Hörern
und so,
jetzt meinst du?
Ja, genau. Dass sie, also ich meine, manche Menschen haben es ja vielleicht im Alltag, kriegen es ja nicht mal hin, irgendwie mit Partner oder Partnerin nochmal eine halbe Stunde entspannt sich zu unterhalten.
Meinst du mich?
Nein, ich meine das jetzt ganz allgemein. Aber es gibt jetzt wahnsinnig viele Formate, wo man anderen Menschen dabei zuhören kann, wie die sich unterhalten und denen kommt man dann vermeintlich sehr nahe. Du sagst gerade, das ist ein wichtiger Aspekt von der ganzen Geschichte.
Ich glaube, das ist aber auch so ein Fan-Moment, glaube ich. Also gerade bei Jan und Olli, die finden ganz viele halt ganz toll und deswegen will man denen nah sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich damit was zu tun hat, ob du privat auch mit deinen Freunden intim dich unterhalten und zuhören kannst. Das weiß ich jetzt nicht.
Und wo geht die Reise hin mit dem Podcast?
Es werden immer mehr produziert. Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr.
Aber dieses Format, also das ist ja, zählt ja zu den erfolgreichsten, das, was du geschildert hast, dieses zwei Leute setzen sich hin und unterhalten sich.
Ja, ich denke nicht, dass da jetzt noch endlos viele Laber-Podcasts dazukommen.
Sondern
vielleicht mehr so fiktionale Sachen oder so wie große Feature früher, kann ich mir schon, also so Radio-Feature, kann ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, ich bin keine Expertin und ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Aber ich glaube, dass auf jeden Fall, weil Deutschland ist ein richtiger krasser Podcast-Markt, dass da noch ganz viel kommen wird.
Okay, und du produzierst dann weiter munter. Und
ich produziere die alle.
In
alle.
Zukunft. So, Holder, mein Plus Eins heute, Podcast-Visionärin wider Willen. Wir bleiben bei Visionären, so heißt zumindest auch unsere Rubrik. Und doch begeben wir uns quasi auf einen anderen Planeten. Muss man ein bisschen ausholen. 2005 hat die Raumsonde Cassini herausgefunden, dass es auf dem Saturnmond Enceladus so etwas wie Vulkanismus gibt.
Allerdings
ohne Lava. Stattdessen werden aus Spalten im Eispanzer Wasserdampf und Eispartikel mit hoher Geschwindigkeit ins Eis geschleudert. Die Frage war nun, achso?
Ich frage mich gerade, warum sitze ich hier und du redest über sowas?
Anderer Planet. Aha. Man fragte sich damals, speist flüssiges Wasser diese Eisvulkane? Haben die Wissenschaftler gesagt, nein.
Ich hätte ja gesagt.
Ist nicht der Fall.
Ach so.
Einfach, weil sich in den analysierten Gasen keine Salze gefunden haben. Die hätte das Wasser, wie auf der Erde, aus dem harten Kern des Mondes herauswaschen müssen. Natrium wurde erst später in Eispartikeln nachgewiesen, mit Hilfe eines in Deutschland entwickelten Analysegerätes für kosmischen Staub. So, und jetzt habe ich lange ausgeholt. Ein Wissenschaftler, der mittlerweile in Berlin arbeitet, hat den Beweis erbracht, auf dem Saturnmond kommt Wasser vor. Die Grundlage allen Lebens.
Mein Name ist Frank Postberg, bin Professor für Planetologie hier an der FU Berlin und ich erforsche mit Raumsonden das Sonnensystem.
Visionäre Geschichten aus der Wissenschaft.
Das Instrument, mit dem ich gearbeitet habe, war der sogenannte Cosmic Dust Analyzer auf Cassini. Und das Instrument kann die Zusammensetzung von kosmischen Staubteilchen charakterisieren. Und zwar auch Eispartikel, die da aus den Inneren des Mondes ins All schossen. Wir hatten auch schon eindeutig Wassereis identifiziert und auch schon Spuren von Organik identifiziert. Aber es gab einen Spektrumtyp, den konnten wir nicht interpretieren. Das machte irgendwie keinen richtigen Sinn. Und hatte halt auch schon im Hinterkopf hier Natrium, wenn du das findest, das könnte interessant sein. Ja, also da sollte ich suchen. Ja, und dann habe ich in der Bibliothek einige Wochen gesessen, habe eine Literaturrecherche gemacht. Und dann stieß ich eben plötzlich auf eine Publikation, wo ich sagte, hey, das kenne ich, das passt. Und das waren Experimente mit Wasserdampf und Natrium. War zwar ein völlig anderes Experiment, hat überhaupt nichts mit Eispartikeln zu tun gehabt.
Und was war der Moment, wo es Klick gemacht hat?
Das war quasi der erste Eureka-Moment. Wow, da ist vielleicht tatsächlich Salz in den Eispartikeln und dann wäre das der Kracher. Intern habe ich das natürlich besprochen, ja, mit zwei, drei Kollegen. Aber bevor man damit mit sowas in die Öffentlichkeit tritt, muss man erstmal ganz sicher sein. Den Triumph, den man da hat, ist nicht so groß wie die Schmach, die man hat, wenn man mit so einer Ankündigung falsch gelegen hat. Da kann man sich also den wissenschaftlichen Ruf gründlich versauen. Ich habe dann sofort auch die Autoren dieser Publikation kontaktiert. Die saßen in Göttingen, habe ich besucht. Die konnte ich dann überreden, tatsächlich Experimente mit Wasser zu machen, was Salze gelöst hätte, die der Vorhersagen der Geochemiker entsprach. Und als dann die E-Mail kam, da hat es mich dann wirklich von den Socken gehauen.
Und was hat's gebracht?
Heute ist es allgemein anerkannt, dass da ein globaler Ozean unter dem Eispanzer schlummert, der auf einem Gesteinskern ruht, und tatsächlich konnte nachher auch gezeigt werden, dass sogar da Aktivität am Boden dieses Ozeans ist. Also heißes Wasser dringt aus dem Gesteinskern in den kühleren Ozean, der zig Kilometer tief ist. Und das ist natürlich auch astrobiologisch interessant. Also dieser Mond scheint ein habitabler Ort zu sein im äußeren Sonnensystem.
Su, wie ist es mit deiner Würde und die Härten, die Härten des Lebens, wenn es ums Selbermachen daheim geht?
Was
bist
genau
du mit deinem
du
Schlagbohrer
genau?
befreundet? Kennst du deine Wasserwaage?
Also handwerklich, ich würde mich als hartnäckig, aber inkompetent bezeichnen, was das angeht.
Ja.
Also ich will dann schon und ich mache dann auch so lange, bis was hängt oder bis da was gedübelt ist. Aber ich bin richtig schlecht darin. Okay. Das heißt, es gibt dann daneben noch 3-4 Löcher.
Das kenne ich von zu Hause so ganz gut. Es gibt bestimmte Bereiche im Leben, da ist man vielleicht nicht so fit. Das kann alles Mögliche sein, muss nicht nur ums Handwerken oder Bohren und Dübeln gehen. Das macht aber nichts, zumindest wenn man Freunde und Freundinnen hat, die sich besser auskennen. In unserer Reihe Erste Hilfe Freundeskreis trifft Moritz Metz, unser Reporter, Freunde oder begleitet mit dem Mikrofon Freundesnetzwerker, die sich gegenseitig helfen. Denn, so die These, man muss immer jemanden kennen und dann kommt man nur voran. Dass man jemanden kennen muss, das war auch bei der Geschichte um Moritz Kölner Kollegin und Freundin Martina der Fall. Die kam spontan nach Berlin gereist kürzlich, um sich eine Wohnmobil-Kleinanzeige anzuschauen, und saß dann am Vorabend bei Moritz auf der Couch.
Ich suche eigentlich schon seit einem Monat. Und dann auf einmal gestern war da halt dieser mega geile Sprinter. Und es war zum ersten Mal so, dass ich dachte so, boah, geil. Ich könnte eigentlich einfach mal eben schnell in den Zug springen und mir den einfach mal angucken. Und dann habe ich dir geschrieben, guck mal, meinst du irgendwie, das könnte was sein? Und du dann so, ja, aber ich kenne doch Leute, die kennen sich viel, viel besser aus als ich. Und dann hast du doch diese krasse Gruppe gemacht, die heißt Kompetenzcluster Sprinter. Und da sind halt diese krassen Leute jetzt drin und jetzt gucken wir uns morgen dieses Auto an.
Ja, man hört ihre Vorfreude schon an. Ein ganzes Expertencluster hat Moritz also zusammengestellt für seine Freundin Martina, die sich ein Wohnmobil zulegen will. Einerseits in diesem Cluster Automechaniker Flo und Moritz' Freund und Universalgenie Sascha, der selbst ein ähnliches Campermodell ausgebaut hat. Vor dem Besichtigungstermin hat Moritz Sascha mit Martina für einen Kaffee verkuppelt.
So, der Samstag der Autobeschau hat begonnen und in diesem Café sollten sich jetzt Martina und Sascha treffen. Ich bin mal gespannt, ob sie sich verstehen. Da seid ihr. Hallo.
Hi.
Na, und versteht ihr euch?
Wir verstehen uns sehr gut. Wir checken gerade die Specs ab, damit die Erwartungen nicht auseinandergehen.
Ja, wir sind gerade schon bei der Katze im Sack-Diskussion, weil Sascha gerade natürlich zu Recht gesagt hat, man weiß natürlich nicht.
Sascha hat sich heute die Mechanikerhosen angezogen, und zwar ganz sprichwörtlich, so eine Latzhose trägt er, hat aber auch das Gerät dabei, mit dem man den Camper auslesen kann. Und jetzt um 13 Uhr ist der Termin mit dem Verkäufer des Fahrzeugs.
Ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt, wir müssen, glaube ich, fast schon wieder los. Ich glaube auf jeden Fall Folgendes, der gute Stefano wird es gleich tot umfallen, weil erstmal wird er nicht erwartet haben, dass einfach so ein krasser Typ mit so einem Mechaniker, also dann noch jemand vom Radio. Ich glaube, der hat jetzt gleich sowas von, oh Gott.
So, jetzt sind wir auf dem Weg zum Fahrzeug, die Straßen von Neukölln entlang. Sascha, du hattest heute dann so spontan Zeit.
Genau, kinderfrei und Buszeit.
Optimal für dich.
Es ist absolut mega optimal. Also irgendwie fällt einfach alles so ineinander.
Und ihr helft ja dabei mir auch noch. Ihr habt eine optimale Geschichte jetzt schon geliefert. Jetzt bin ich gespannt. Habt ihr eigentlich jetzt so strategische Absprachen getroffen? Wer ist der Good Cop, wer ist der Bad Cop?
Nee, haben wir noch gar nicht. Aber ich will noch was anderes sagen. Sascha helfen wir auch. Weil er hat ja ein Auto ausgebaut und er weiß eigentlich gar nicht, wenn er das jemals wieder verkaufen will, was ist das wert?
Und er kann sein Wissen loswerden, was er angehäuft hat, und hier sein Auslesegerät bedienen, was hier in dem Jutebeutel mit dabei ist.
Genau, die Star-Diagnose muss natürlich immer dabei sein. Und die habe ich für so viel Geld gekauft und kann sie so selten einsetzen, dass ich natürlich fast schon wieder freudige Erwartung habe, dass da schöne viele Fehler auszulesen sind.
Ja.
Ah, okay.
Ha.
Yes, it is us. Ciao. You are Italian,
right? Yeah.
I thought.
And
so.
You? German.
I'm German, yeah.
Stefano, I'm Sascha.
Hey, I'm Moritz.
So this is it. Yeah, exactly. So,
So, Stefano öffnet jetzt den Wagen und es wird eingestiegen. Man soll keine Schuhe drin tragen und es sieht wirklich sehr hübsch aus. Es ist wie gesagt so ein weißer Handwerkertransporter, der innen aber hübsch mit Holz ausgebaut wurde. Und Stefano beschreibt gerade die Geschichte des Autos. Er hat das selber ausgebaut mit einem Freund, aber eigentlich sowieso, um es zu verkaufen. Er hat nur zweimal drin geschlafen. Der Zustand des Autos sieht erstmal gut aus, aber natürlich hat Stefano die Rechnung nicht mit Sascha und Flo gemacht. Der nächste Fahrzeugchecker kommt gerade an. Mein Freund Flo, der ist Kfz-Mechaniker, Meister mit eigener Werkstatt. Und er hilft eben auch manchmal Freunden am Wochenende.
Guten Morgen. Einfach mal starten, bitte.
So, jetzt geht es darum, den Motor zu starten.
Can you start the car for a second?
Yeah, sure.
Und Flo hört sich das dann mal an, was der Motor macht. Zustimmendes Nicken bei Flo, klingt gut.
Kann wieder aus. Jetzt schauen wir uns in der Werkstatt von unten an, weil das von oben alles nicht so ganz spannend ist.
Okay, we are going to the...
Ja, okay, cool.
So, wir sind angekommen bei der Werkstatt, ein fast apokalyptischer Ort am Rande der Stadt, wo wahnsinnig viele Wohnmobile, Camper rumstehen, weil Flo ist dafür Experte, und eben auch eine Hebebühne, auf die das Auto gleich gefahren wird. Flo hebt die dann gleich hoch und Sascha, du fährst mit nach oben und checkst die Elektrik.
Schauen wir mal an, was die Fehlerspeicher so alles uns Schönes erzählen über die Geschichte des Autos.
Mach mal zu, dass du nicht rausfällst und wir gucken von unten so lange.
Ja, bis gleich.
Bremsscheibe sieht gut aus, Bremsbeläge sehen gut aus. Hier wurde die Lichtkante schon mal gemacht, vermutlich weil es gerostet hat. Das ist so eine von den typischen Stellen, wo es immer losgeht. Wenn es richtig gemacht wurde, ist das super. Wenn es nicht richtig gemacht wurde, kommt es ja bald wieder raus. Man sieht hier an der Kante auch so ein bisschen, da ist kein Lack. Da könnte man nochmal nacharbeiten.
Ja. Ah, jetzt hast du was gefunden.
Ja, nicht so richtig schlimm, aber wenn man hier reinschaut in die Verkleidung, da wo der Clip ist, da geht es richtig mit Rost los. Das heißt, die Verkleidung muss auf jeden Fall runter.
Oh,
that looks really...
That was an artist.
This looks like Blade Runner. Look.
Der Auspuff ist total eigenartig rangeschweißt und die Halterung.
Wow.
Martina, jetzt sind wir gerade unterm Auto und ich führe die Liste über die Sachen. Und das ist jetzt schon eine mehrseitige Liste.
Ich habe gerade das Gefühl, dass das Auto morgen zusammenbricht. Ich habe Angst, unter dem Auto zu stehen, dass es mir auf den Kopf fällt. Aber es ist schon absolut beeindruckend, ne? Weil man ist halt oben und man lässt sich halt so blenden von den schönen Möbeln. Es sieht halt einfach so cool aus, wie er es gemacht hat. Und dann ist man halt hier drunter und es ist halt wirklich so, oh.
Ja, genau. Aber Designer.
Bremszeitungen sind auch locker nochmal 300 Euro dazu.
Na, wie schaut's aus da oben?
Ja, da oben. Lauter Elektronik, wie bei den Autos ja so üblich. Die Sachen, die ich jetzt gefunden habe, kann ich dir jetzt nicht im Öffentlichen sagen. Die kann ich dir nur im Geheimen sagen.
Also Sascha Software hat rausgefunden, dass bei 172.000 Kilometern, also bevor Stefano das Auto gekauft hat, in der Software was verändert wurde, dass die Motorkontrollleuchte nicht leuchtet, obwohl es ein Problem mit dem Turbolader gibt. Und darüber wird jetzt diskutiert.
I bought it was 180. Yeah, 180, 500, something like that.
Das müssen die Vorverkäufer gewesen sein.
Genau. Yeah. Stefano just asked me.
Because I really, guys, I have to go.
So, runter von der Hebebühne und zurück. Stefano hat es ein bisschen eilig und wir besprechen mal, was wir mit dem Auto jetzt machen.
Okay.
So, im kleinen italienischen Pizzaladen stoßen wir jetzt an mit Bier und Martina hat eine Entscheidung gefällt über den Kauf dieses Autos.
Ja, ich werde ihn auf keinen Fall kaufen, was mir insofern ein kleines bisschen schwer fällt, weil ich ihn wirklich unheimlich schön fand. Ich habe viele Sachen mir angeguckt. Das war der erste, der mir optisch richtig gut gefallen hat vom Ausbau. Aber dann da drunter zu stehen und diese ganzen Baustellen of the Future zu sehen oder dann halt auch so krasse Sachen wie Sascha schließt irgendwie sein Gerät an und denkt, boah, mit dem Turbolader ist irgendwas fishy. Und also Bottomline ist, ich müsste halt mindestens nochmal 4.000, 5.000 reinstecken. Habe dann aber auch jetzt nicht so was mega Geiles. Und dafür war es mir dann einfach zu viel.
Ist natürlich auch ein altes Auto, aber es war einfach so eine Handwerkerkarre, die halt bis zur Abschreibung so runtergefahren wurde. Und dann hat aber auch Stefano daran nichts weiter gemacht, weil er sich damit gar nicht auskennt.
Ich denke mal, dass er einfach gesagt hat, okay, das ist ein Van, ich kaufe den, ich baue den aus und ich verkaufe den weiter. Und der hat halt nicht so ein mega Kompetenzcluster gehabt wie ich jetzt.
Ist das vielleicht auch das, was von dem Nachmittag dann hängen geblieben ist?
Dass man unbedingt ein Kompetenzcluster braucht, auf jeden Fall. Man braucht Freunde und Freunde von Freunden, die irgendwas wissen. Und ich finde es so wahnsinnig schön, dass dann auf einmal tauchen noch andere Leute auf und irgendein Problem, was man selber eigentlich gar nicht lösen konnte, weil man gar nicht die Kompetenz dazu hat. Auf einmal hat man ein Kompetenzcluster um sich herum. Also mir kam es echt so vor wie die Ghostbusters oder wie das A-Team oder so.
So, das Kompetenzcluster um Moritz Metz hat also bei diesem Transporter den Daumen nicht gehoben. Aber viel wichtiger, das erzählte uns Moritz dann noch im Nachklapp, die Verkupplung seiner Freunde Martina, Sascha und Flo, die lief so gut, dass sich die beiden wenig später für einen anderen Transporter entschieden haben. Also sie haben sich den erstmal angeschaut und für gut befunden und das war im Sauerland. Und diesen Bus, den baut Martina jetzt selbst aus, natürlich mit der Hilfe des gesamten Kompetenzclusters. Sue, hast du für irgendeinen Lebensbereich Kompetenzcluster?
Du meinst, dass ich ein Netzwerk habe mit Menschen, die kompetent sind? Mhm. Ja, für fast jeden Bereich.
Ach ja?
Ja, mir fehlt noch Steuerberatung. Wenn da jemand kompetent irgendwie ist, kann er sich gerne melden. Bei mir melden.
Und Sie können sich auch bei uns melden. Ersthilfe-Freundeskreis, unsere Serie geht in die nächste Woche, nächste Folge. Ist dann zu hören und Moritz sucht tatsächlich immer wieder Leute, denen geholfen werden kann. Also wenn Sie was auf dem Herzen haben, sagen Sie uns Bescheid. Da kommt natürlich Moritz Metz dann auch mit seinem Mikrofon vorbei. Schicken Sie uns eine Mail an plus1@deutschlandradio.de. Wir freuen uns, Ihnen helfen zu können. Zu, ich muss sagen, ein bisschen hängt mir diese dramatische Geschichte noch nach mit Tom und Daniel.
So traurig. Ich wünsche niemandem einen Daniel. Niemandem.
Wobei ich mir im Nachhinein die Frage stelle, ging es Daniel eigentlich da nur um sich selbst oder ist das vielleicht sowas Sadistisches, was diese Betrügerei hat?
Weiß ich nicht. Da ich selber nicht betrüge, weiß ich es nicht. Ich glaube nicht, dass es was Sadistisches ist.
Sondern denen geht es um sie selbst. Ne? Also ja. die spielen ihre Rolle und tingeln so durchs Leben.
Ja.
Man kann Tom auf jeden Fall hoffen, dass er die Kurve kriegt. Und was haben wir noch gelernt heute in der Sendung? Bei Frag Martin. Martin Kess hat uns erklärt,
ich bin sowas von Team Martin. Großeltern müssen sehr, sehr still sein, wenn es um Kindererziehung geht, finde ich auch.
Du hast uns beigebracht, Offenheit kann man machen, zahlt sich aus.
Kann aber auch nach hinten losgehen, muss man aufpassen.
Sehr schön, dass du hier warst. Hier.
Ich habe mich auch sehr gefreut, vielen Dank.
Auf Augenhöhe schwimmend mit mir. Wünsche dir einen schönen Tag.
Dir auch, tschüss.
Tschüss. Und das wünsche ich Ihnen natürlich auch. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Mein Name ist Utz Dräger. Schönen Tag. Machen Sie es gut.